Hallo, willkommen in der Doppelmaushälfte. Ich bin eine Triggerwarnung. In dieser Folge behandeln wir unter anderem auch Themen wie Bulimie bzw. Essstörung. Danke.
Ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass ich dich nachahme, indem ich so ein bisschen so dein Leben nachlebe, aber das, was du mir gerade erzählt hast, ist ja so ein bisschen, du machst mich jetzt nach. Du warst an einem heterosexuellen Ort mit queeren Menschen. Mein Gott, wie gut ist das denn? Wie war es für dich? War es gut? Wie ist das überhaupt, wenn du unterwegs bist? Gehst du eher queere Orte, die du Wendern aufsuchst? Oder aber jetzt in dem Falle weiß ich ja, nö. Für dich ist es auch einfach mal eine Bar. Ach, was ist hier eine Happy Hour? Na, da gehe ich rein.
Nee, ist ja schon, also gerade auch wenn man ne, sichtbar queer ist, ist schon immer auch eine Überlegung, wo ist es safe? Mhm. Wo kann ich hingehen, ohne dass das zum Thema gemacht wird von anderen Leuten, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Ein
Tuschelthema auf einmal so.
Naja,
im Idealfall nur Tuschelthema.
Genau. Mhm. Und das spielt natürlich immer auch eine Rolle, ne? Dass man, also deswegen natürlich immer eher queer als nicht queer, aber ich merke auch, dass ich in queeren Spaces oft gar nicht so richtig viel Spaß habe momentan. Mhm. Also das so, was weiß ich, jetzt nochmal ins Schmutz gehen, honestly, ich finde es da nicht besonders spannend, auch schon die letzten Jahre nicht. Und ich weiß, es ist sehr very unpopular, das zu sagen, weil wir müssen den Schmutz schützen und so, yes, ist ja an sich auch richtig, aber wahnsinnig viel Spaß habe ich da letztes Mal noch nicht gehabt.
Mhm. Im Gegensatz zu mir, ich habe da immer die beste Zeit.
Immer Spaß.
Ich habe immer Spaß. Nee, und einmal hatte ich keinen Spaß, aber ansonsten habe ich eigentlich immer Spaß, wo ich jetzt auch meine aha, nochmal auf die Party schauen. Und ich flagge das jetzt auch immer unter Community Service. Also es ist nochmal eine Ausrede mehr für mich zu sagen, wir müssen in Schwurz, nein, hier wird der Eintritt bezahlt, was drive. Aber ich habe auch gemerkt mit meinem Freund Daniel, ich weiß, der wird ja oft genannt, liebe Grüße geht auch schon wieder an dieser Stelle raus, Küsse. Aber wir haben dann auch so beschlossen, nee, okay, also wir gehen nur noch hin, wenn es Drive auflegt. So,
ja,
weißt du, wenn wir irgendwie wissen, wer auflegt, wer wo auflegt, davon bin ich mittlerweile großer Fan. Also da fühle ich mich wieder so ein bisschen wie so mit Anfang 20, als wir auch mal geschaut haben, wir gehen irgendwo hin. Und das waren aber ja noch die Nächte, wo es an Orte ging, wo gesagt wurde, oh, die Beatsteaks, da liegt einer von denen auf, wollen wir da hingehen? Simon, bist doch auch Fan, ich bin großer Fan, genau, klar. Wir können da hingehen, wenn die da sind. Wie gesagt, Peter, der gehört mir, genau, die anderen habt ihr unter euch aufgeteilt. Genau, also so, ja.
Ja. Nee, wir sind da tatsächlich in der Distille gelandet und der Name, also
das ist schon an als erstes Programm.
It's everything you would expected to be. Das war am Meringdamm. Mhm. Wir haben uns Rachels Show nochmal angeschaut. Ich war mit Ivanka und Metamorket zusammen, also Ivanka T und Metamorket, meine Tochter von Drag Race.
Also ihr habt noch Kontakt.
Ja, natürlich.
Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, manchmal so mit den Drag Race-Leuten auch so, wie wenn so Teenie-Stars so Fragensticker machen oder so. Oder so war das auch bei Jimmy Blue, bevor er seine ganzen, ne, Jimmy Blue Ochsenknecht, bevor er so gefallen ist, war sein TikTok-Game bestand eigentlich immer nur daraus, dass er gefragt worden ist, wie war das damals, als ihr die wilden Kerle gedreht habt? Genau, hast du noch Kontakt zu den anderen? Ist es noch so, dass ich mir das vorstelle, dass wenn du eine Fragerunde machst, dann Leute auch fragen, wie ist es, hast du noch Kontakt zu deinen Schützlingen, ist das okay, das so zu sagen? Oder wertet das das irgendwie ab? Oder macht das irgendwie anders? Nee, hast du meine Schützlinge?
Nee, also ist ja so. Also es gibt ja durchaus, gab ja durchaus Momente, wo ich mich auch öffentlich positioniert habe, mich vor die gestellt habe und so gesagt habe, also ne, wenn ihr Probleme zum Beispiel mit dem Judging habt und findet, Tessa ist zu lange geblieben, die hat ja den ganzen Hass dann abbekommen online. Ne? Die Leute haben sich bei Tessa ausgekotzt, dass sie, wie kann sie es wagen, noch eine Runde zu bleiben? Wie kann sie es wagen, jemand anderen rauszuschmeißen? Die Leute sind dann einfach auch dumm.
Fandom ist wild, oder?
Fandom ist wild, Drag Race Fandom ist very toxic. Und da habe ich dann ja auch ein Video gemacht, habe mich vor sie gestellt und gesagt, also wenn ihr mit jemandem ein Problem habt, dann ist es bitte mit unseren Entscheidungen und dann lasst ihr es bitte auch bei uns und nicht. Geht nicht auf unsere
Karte. Hast du auf Englisch gemacht?
Nö, das habe ich auf Deutsch gemacht. Mhm. Ich habe ausnahmsweise mal Deutsch gesprochen.
Nein, ich dachte, das hätte ja sein können, dass das so international ist. So
nee, wenn man
selbst Drag Race schaut und dann mal so weiß, so, oh, okay, das ist jetzt aber auch eine komische Entscheidung, jetzt sie da zu lassen.
Der Shitstorm war sehr deutsch. So. Mhm. Also was heißt Shitstorm? Aber der Backlash, den sie abbekommen hat, das war hauptsächlich deutsch. Mhm. Nee, also genau, wir sind nach wie vor in Kontakt, auch nicht mit allen, ne, aber mit
aha, mit wem nicht? Jetzt haben wir so einen Gossip-Podcast, aber ganz
nein,
kurz.
Nein.
Ja.
Mit Meta verbindet mich halt einfach viel und ich liebe die. Mhm. Und wir haben, ich habe ja auch das Voice-Over gemacht für ihre letzte Show. Ich habe ja die gesamte Geschichte als Stimme aus dem Off erzählt und sie haben dazu nur gelip-synced quasi, sie und ihre Mitmenschen auf der Bühne. Also ne, ich liebe einfach Meta. So, Punkt. Aus Ende. Und wenn die in der Stadt ist, dann ist es schön, wenn wir uns mal sehen. Das passiert auch nicht jedes Mal, aber ab und zu halt dann doch. Und dieses Mal halt dann eben in diesem Dreiergespann, was super lustig war. Ivanka ist ja auch very funny und wir haben kurzweiligen, lustigen Spaß immer und können dann
very ich gossipy. Liebe auch Ivankas Party im Schwutz.
Absolut. Muss
ich immer so sagen. So, ja. Mhm.
Und nee, und dann waren wir halt bei Rachel und haben danach standen wir unten und dann war so kurz der Moment, wo so also ne, es hätte jetzt dahin gehen können, dass wir sagen, okay, bye, wir gehen ins Taxi oder ne, dann war so kurz Ruhe und dann so, sollen wir nicht noch einen trinken gehen oder so? Okay, cool, wir gehen noch einen trinken. Ja, was soll's. Und dann haben wir halt sind den Mehring dann hochgelaufen und ja, wir mussten schon dann auch mal gucken. Vor uns war so eine Gruppe besoffener, das war Freitagabend, glaube ich, so eine Gruppe besoffener Maurer oder so. Die hatten so eine Kluft an. Und ne, da muss man dann als queerer Mensch schon mal auch kurz nochmal stehen bleiben. Wir haben dann nochmal irgendwie geschaut, okay, ist das safe oder wollen wir von denen gesehen werden, holt uns das ab. Und dann waren die aber mit jemand anderem beschäftigt und wir sind an denen vorbei. Aber dann 5 Meter weiter, dann standen 3 Jungs außerhalb von so einer anderen Bar und haben uns kommen sehen und gleich laut angefangen zu lachen, mit dem Finger auf uns zu zeigen. So that's very much a reality also. Aber wir sind dann da durchmarschiert und dann halt hoch zum, wollten eigentlich ins Rauschgold. Mhm. Rauschgold lieben wir alle sehr. Eine queere Bar in Kreuzberg und da war aber eine Privatveranstaltung. Und die Herrin, die Chefin war dann noch so, hey, ihr könnt ja aber draußen sitzen und das wollten wir aber nicht, weil eine Privatveranstaltung.
Ihr könnt vor der Tür warten.
Nee, draußen war Gastro, da waren mehrere Leute, aber sich so dazusetzen, wenn es eh schon eine Privatveranstaltung ist, war irgendwie schäbig. Und dann sind wir über die Straße und da war halt die Destille und ich dachte halt erst so,
geckiger Name, aber
sah halt schon nach Hetero-Suffschuppen auf und das war halt wild. Also das Personal würde ich sagen, zumindest sehr queer-freundlich, wenn nicht selber queer. Aber wir haben dann auch draußen gesessen und da waren schon viele sehr, sehr, sehr gut betankte heterosexuelle Gruppen da am Start. Alle auch sehr aufs Flirten aus miteinander. Aber wir haben dann da auch ganz schnell Freundschaften geschlossen, Leute kennengelernt und Ivanka ist auch so, ne, die ist sehr kommunikativ. Und hat dann da gleich noch so einen Typen irgendwie an Land gezogen, so einen gut aussehenden jungen Mann, der auch auf jeden Fall sehr betrunken war, der dann sich dann aber total als Ally zu erkennen gegeben hat und erzählt hat, und in meiner Freundesgruppe, wenn da irgendjemand sagt, das und das ist schwul, dann sage ich immer, nee, du meinst bescheuert, meinst du, das sagt man nämlich nicht, das ist scheiße. Und so, und ich da saß die ganze Zeit so, I like it.
Oh, noch ein Bier.
Ja. Nee, das war, it was very cute.
Ja.
It was very, very cute. Und da saßen wir auch, also wann war ich zu Hause? Ich glaube um 5 oder so. Also wir haben da lange gesessen und viel getrunken.
It was nice. Ja, da hast du einmal mein Leben nachgelebt quasi. Was ich,
da habe Simon Dömer gecosplayt.
irgendwo zu sein. Nur, dass du, sichtbar warst da meistens im Gegenteil zu mir irgendwie irgendwo. Aber ja, nee, ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut. Du machst das mal schön genau so weiter.
Ja, ich war sehr verkatert dann am nächsten Tag. Ich hatte ich Termine? Nee, glaube ich nicht. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich bin ja sehr vernünftig mittlerweile. Aber ja, ich lag dann eine ganze Weile in der Horizontalen, erst in meinem Bett und dann auf der Couch und habe dreimal den Lieferservice bestellt.
Oh wow, ja, das ist gut. Das ist gut.
Ja. Ja, habe ich mir gegönnt. Machst du sowas, so fressen?
Ja, da bin ich auch ganz, ganz vorne mit dabei. Also wie gesagt, bei mir ist das ja immer so, ich merke jetzt auch gerade wieder mehr, wenn ich unterwegs bin oder so, mein Körperbild. Also ich habe mich eigentlich eher ein bisschen damit gebrüstet, dass ich sage, so, nö, auch und so wie ich aussehe, so bin ich fein und das ist alles total gut und das ist alles total schön. Aber ich habe natürlich auch super oft, also so dadurch, dass ich natürlich irgendwie, ich habe mal erzählt, dass ich eine schöne Body-Dysmorphia habe und immer davon ausgehe, dass ich wahnsinnig petit bin. Mhm. Aber gerade dann auch so an so Wochenenden, wenn ich viel unterwegs war oder sowas, ist es ja auch, natürlich nochmal irgendwie das Normalste der Welt, aber ich würde mal sagen, dass jetzt einmal am Wochenende mir irgendwie viel Essen bestellen und das über mehrere Stunden irgendwie verteilen und essen, macht jetzt nicht den Großteil aus von dem, wie ich da manchmal irgendwie aussehe oder so. Aber wenn ich unterwegs bin oder auch wenn ich dann in Clubs bin, auf Partys bin oder sonst irgendwas, wo sich dann fröhlich das T-Shirt ausgezogen wird, links und rechts von mir und man so denkt, nein, das ist viel zu voll, ich will nicht an dir kleben bleiben, wenn ich jetzt irgendwie gerade hier mal irgendwie kurz vorbeigehe, dann weiß ich, ich würde nicht auf die Idee kommen, im Traume nicht da mal irgendwie kurz so zu sagen, nee, hier wird sich jetzt das T-Shirt ausgezogen oder so. So eine Securities trage ich dann jetzt auch nicht irgendwie mit mir rum oder so. Und ich bin auch super oft so, also das Gute ist bei mir, ich bin damit gesegnet, dass ich nie mit mit einer Essstörung oder sowas, also keine Ahnung, jetzt mich so auseinandergesetzt habe, dass das wirklich mein Alltag bestimmt hat mit dem, also was ich esse, wie ich esse, weil ich dachte, ich in den Spiegel geschaut habe, nochmal genau geschaut habe, wie sehe ich gerade da und da aus. Das hatte ich alles nicht, aber das wird mir eigentlich größtenteils nur gespiegelt von Freundinnen von mir. Also weil das ja eben als Frau, glaube ich, nochmal was ist, was so ein Selbstverständnis hat im Aufwachsen, im Shoppen gehen mit Freundinnen,
absolut,
merken, ah, da passe ich nicht rein, oh Gott, jetzt kommt wieder jemand und sagt, hier, probier doch mal wenigstens an, und man aber schon, also eine Hose lesen kann, also dieses eine Hose sehen und zu sagen, da passe ich nicht rein, oder du gehst in den Laden, also ich weiß das auch, ich habe auch Läden, wo ich weiß, nee, bei Arquette, ja, T-Shirts kann ich mir da holen, eine Hose niemals, niemals, oder eine Zara-Hose oder so, also so, ich weiß schon relativ oft, was mir passt, was mir nicht passt, aber dadurch, dass ich mich so wenig mit Mode und Klamotten auseinandersetze und einfach weiß, nee, mein T-Shirt ist eine XL und das wird jetzt für immer so bleiben, oder dann kommt jemand und sagt, nee, steck mal nicht in die Hose, auch wenn es lang ist, mach mal lieber so, dann weiß ich schon, dass dann Goodwill um mich herum ist, wenn Leute sagen, nee, mach mal so, mach mal so. Also so, das ist immer noch was, wo ich ja, wirklich sagen kann, dass mich das mit den Körperbildern nicht so trifft, auch wenn ich jetzt gerade merke, so, okay, ich komme jetzt in ein Alter, wo ich nicht mehr das Privileg der Jugend vielleicht ein bisschen habe, sodass ich irgendwie sagen kann, ah, ich bin Mitte 20 und ich kann jetzt hier gefühlt jeden haben.
Ich kann essen,
was ich kann essen, was ich will, ich mache dies und das. Dass es jetzt natürlich was ist und meine Ausrede für Sport ja super oft eben auch ist, so, nee, mir geht es nicht darum, wie ich aussehe, klar, sonst würde ich meine Ernährung dementsprechend anpassen. Sondern ich, einer von den Menschen, die sagen, ach, Sport, mental tut mir das so gut. Aber natürlich mache ich das auch dafür, um irgendwo zu stehen und jemand sagt, guck mal meinen Bizeps. Und ich sage, ach, meiner ist auch okay. Und dann komme ich mal und knapp sage, oh, krass, ja, aber das matcht dann nicht den Rest meines Körpers oder so. Also
ich finde schon, dass das Match, weil du bist kräftig halt insgesamt, ne?
Ja, ja, genau.
Du strahlst aber eine Stärke aus und nicht, also nicht kräftig im Sinne von, die ist aber mopsig, sondern man sieht ja an, dass du Kraft hast.
Ach, danke, so, das ist ich hatte jetzt Kraft. Aber ohne Witz, ich hatte das neulich auch so wo ich so dachte, als ich meinen Typen gedatet habe und wir waren unterwegs und haben uns noch ein kleines Busserl gegeben in der Öffentlichkeit an oben an der S-Bahn. Da dachte ich auch so, nö, wird jetzt jemand kommen? Ich glaube, da wäre ich schon auf Konfrontation. Also selbst das auf einmal, also natürlich bringt es dann meine Selbstsicherheit mit, zu wissen, ah, okay, ich bin jetzt groß und kräftig, ist glaube ich was anderes, als ich bin groß und super dünn und lass mich einschüchtern von irgendwem. Ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei. So.
Ja, Body Image ist natürlich ein wildes, großes Thema für mich und auch, du hast die Essstörung schon angesprochen. Ich habe gelernt, Emotionen mit Essen zu regulieren.
Das mache ich, glaube ich, auch.
Wurde das so, ja, gemacht, so als, das sind auch die schönsten Kindheitserinnerungen. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ne? Also, wenn man mich fragt, was meine schönste Kindheitserinnerung ist.
Warte, soll ich die fragen?
Einen Moment.
Barbie, was sind so, womit verknüpfst du deine Kindheit? Was waren so die schönen Erinnerungen?
Nein, ich habe einen tatsächlich, einen Moment, den ich erinnere, der für mich ganz viele Sachen vereint, also auch meine Liebe für Regen, meine Liebe für, ne, drinnen sitzen, smuckelig haben und draußen irgendwie prasselt der Regen runter. Ich hatte so ein Iglu-Zelt geschenkt bekommen zum Geburtstag und ich habe ja in der April-Geburtstag, wir haben das im Garten aufgebaut und ich saß da mit meiner Mutter drin und draußen fing es wahnsinnig an zu schütten.
Wie alt warst du?
7 oder so. Und dann ist sie irgendwie rein und hat gesagt, ich mache uns schnell was Warmes oder vielleicht war die Suppe schon fertig, keine Ahnung, aber sie hat uns auf jeden Fall, kam raus mit 2 großen Tellern Linsensuppe mit so Gelbwurst reingewürfelt. Also es war auch, ne, nichts Dolles, aber ich weiß, dass wir da zusammen in diesem Zelt saßen und auf uns prasselte dieser Regen auf dieses Ding und wir hatten es aber warm und muckelig und waren zusammen und haben was Leckeres gegessen und das ist so, also ne, deswegen liebe ich den Herbst, so dass diese Erinnerung hat halt bei mir, das ist so eine Core Memory, da hängt so viel dran. Aber ja, ich reguliere meine Emotionen auf jeden Fall mit Essen. Ich versuche dadurch irgendwie Geborgenheit herzustellen und Sicherheit und Ruhe und sowas. Ja, und das war ganz lange kein Problem, weil, ne, auch ich hatte einen Metabolismus, der gut funktioniert hat. Ich war immer schlank und dann plötzlich war es ein Problem. Und dann schnellte mein Gewicht halt ganz doll nach oben und dann habe ich damals, glaube ich, die erste Bulimie gekriegt auch und habe, also, ne, die ging dann, ich hatte die Diät unterstützend quasi mir angeschafft, die Bulimie. Also ich hatte beschlossen, ich muss ganz dringend abnehmen und habe dann meinen Kalorienintake, ich glaube, auf 1200 Kalorien runtergeschraubt.
Du, von sowas habe ich keine Ahnung.
Pro Tag.
Nicht wie viel, wie wenig das ist. Es ist wahrscheinlich sehr wenig.
Nicht so viel für einen Menschen meiner Größe. Und habe aber, ne, das war mein absolutes Maximum. Und wenn ich drüber gekommen bin, weil ich mich irgendwie nicht zusammenreißen konnte, habe ich es ausgekotzt. Und habe halt Hardcore-Sport dazu gemacht. Also habe so Bikram-Yoga angefangen, ne, so Hitze-Yoga, wo du halt der Legende nach auch nochmal so und so viele 100 Kalorien verbrauchen kannst pro Sitzung. Und habe halt wahnsinnig schnell Gewicht verloren. Aber das in meinem Kopf war das, ich habe die Kotzerei nur für so, also nur wenn ich quasi über mein Diätziel, wenn ich da drüber
geschossen
bin.
Aber ich glaube, das nur da macht man doch automatisch, oder? Wenn man so eine Essstörung hat, also ich quasi die
Restfertigung analysiert.
Ja. Also so auch sagen, ich mache ja nur da und dafür und das ist ja so und so. Also
da. Ja. Und das hat sich dann nicht da gehalten. Ne? Also irgendwann hat sich das Kotzen so eingeschlichen und dann habe ich das halt auch, also ich habe die Erinnerung, als es dann das erste Mal war, dass ich halt wirklich losgegangen bin in den Supermarkt mit dem Wissen, ich kaufe jetzt einen, um das danach alles auszukotzen. Mhm. Also ich stopfe mir Berge von schlechtem Essen rein, nur um es danach direkt wieder los zu sein. Und habe das dann Gott sei Dank auch mit Therapie, bin das alles wieder losgeworden. Also ne, hatte dann ganz lange keine Bulimie mehr und habe dann aber trotzdem wieder zugenommen und habe es dann für Drag Race wieder abgenommen, aber allerdings mit Sport und so und mit einer Ernährungsberatung. Habe es dann wieder zugenommen und habe dann jetzt letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, mit einem GLP-1 angefangen, mit Mounjaro, also mit so einer Fettspritze, mit so einer Abnehmspritze. Und das wirkt bei mir nicht wie bei anderen Leuten. Ne? Bei normalen Leuten, glaube ich, die kriegen dann so eine Übelkeit und dann ist der Hunger weg und dann essen die nicht mehr. Easy. Für mich ist das so, wird mir nicht übel, ich habe fast die Höchstdosis und trotzdem wird mir nicht übel, aber selbst wenn mir übel wäre und ich bin die ganze Zeit satt, aber nur weil ich satt bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht essen kann. Ne? Mein Hirn feuert trotzdem und sagt die ganze Zeit, du musst essen, du musst essen, du musst essen. Und das ist ganz schön anstrengend dann auch. Ich habe trotzdem ja gut abgenommen, aber es ist da die ganze Zeit. Ich muss mich trotzdem zwingen, nicht zu essen die ganze Zeit. Und jetzt auch, ne? Ich habe in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen, finanziell ist es natürlich auch ein Riesenthema. Also das Ding kostet mich 500 Euro im Monat und die werde ich die nächsten Monate nicht haben. So. Und jetzt ist natürlich auch okay, wie sieht das jetzt aus? Ich habe heute die letzte Dosis gespritzt quasi. Was mache ich dann jetzt die nächsten Wochen? Und ich, also ne, das ist mein größter Horror, jetzt zurück in die Bulimie zu rasseln, weil ich mir die Spritze nicht mehr leisten kann. Ja. Weil verschrieben kriegst du es nicht von der Krankenkasse. Also es ist ganz schön haarig auch. Ja.
Ich habe bei dir auch das Gefühl, du bist grundsätzlich, also was heißt, ich habe das Gefühl, du hast noch einen Podcast 9,
yes,
in dem es ja auch um Schönheitseingriffe und das yes alles geht. So, also ich will jetzt gerade gar nicht
Messer
abschweifen. Nein. Genau. Nee, sag nochmal, wie heißt der?
Unter Messer heißt der, gibt es als Videopodcast bei Spotify und bei YouTube. Zusammen mit Christian Rössing mit einem meiner plastischen Chirurgen.
So, und das verlinken wir euch alles mal in den Shownotes, da könnt ihr mal reinhören. Und ich habe schon so ein paar Bits gesehen oder auch manchmal, wenn wir uns unterhalten, mache ich jetzt mal gerade kurz kein Geheimnis draus, dass du schon manchmal immer noch so guckst und sagst, ah, hier könnte ich dies, hier könnte ich das oder also du bist schon eine Freundin davon, dich unters Messer zu legen.
Sure.
Sure. Wie du das sagst mit dem Selbstverständnis. Ich bin immer so, ich finde das so weird, ich weiß gar nicht wann, also vor ein paar Jahren war ich mal auf dem Geburtstag von einer Freundin von mir, die hat bekommen irgendwie so einen Botox-Gutschein. Und meinte so, also das ist ja auch frech, dass du das kriegst. So wollte ich das sagen. Und sie war so, Simon, ich mache das seit 10 Jahren.
Ja.
Und ich war so, wie? Und sie so, ja, hier, das. Ich so, hä? Okay, weil ich immer so bin, mein Gott, du alterst ja auch nicht. Also das Ding ist, dafür habe ich auch überhaupt gar keinen Blick. Ja, das sind wirklich so Dinge, die ich überhaupt gar nicht checke.
Ja.
So. Und bei dir hätte ich höchstens gedacht, ja, an den Lippen, da hast du was machen lassen.
Auch schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. Also die werden nie wieder so wie ganz am Anfang. Ne? Also man sagt immer, Filler geht wieder raus, ist auch gelogen. Mhm. Der baut sich nicht komplett wieder ab. So, ne? Da bildet sich auch eine Narbenstruktur, eine Verkapselung. Also ja, die sind jetzt, obwohl nichts mehr drin ist, offiziell größer als ich angefangen habe. Nee, ich liebe das. Also ich habe da aber auch immer schon eine ganz dolle Obsession mit gehabt. Ich liebe Leute, die extrem operiert sind. Ich finde das total faszinierend. Ich liebe das. Und also das auch schon seit Teenager-Jahren. Ne? Also Amanda Lepore, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, ist die toll, ist die schön, ist das faszinierend. Und es gibt in einem Paralleluniversum gibt es eine Version von mir auf jeden Fall, die auch super extrem aussieht. Ne? Mhm. Also Pete Burns, Gott hab ihn selig, der Sänger von Dead or Alive hatte ja auch die extremsten Operationen in seinem Gesicht gemacht und ich fand ihn immer schöner. Also es ist auf jeden Fall, habe ich da eine große Affinität für und finde das aber überhaupt nicht falsch und finde es auch schräg, wenn Leute das so ablehnen. Ich finde es generell schräg, wenn Leute auch lügen über die Dinge, die sie machen. Also ob das jetzt eine Abnehmspritze ist oder ein Botox oder ein Facelift, wo ich mir denke, Leute, freut euch doch, dass ihr euch das leisten könnt. Freut euch, dass es funktionierte, dass ihr toll ausseht. So, warum jetzt irgendwie den anderen das Gatekeepen und das so tun als nee, bei mir ist das alles Natur. Es ist nur Liebe und Selbstrespekt und 3 Liter Wasser am Tag und guten Schlaf. Nee,
Maus. Ja. Weil in diesem Snippet, was ich davon schon gesehen habe, da ging es auch um deine Brust.
Meine Titten.
Um deine Brüste, weil, und das hat mich auch manchmal gefragt, also, aber Barbie hat das doch schon so, dass man das so ein bisschen hochsetzen kann. Also es ist ja schon eine Brustbrust. Und dann weißt du, ja, aber es ist ja keine Brustbrust, sondern es ist, weil wenn du in Drag bist, also wenn du wirklich full Glam machst, so oben bei dir steht so ein Bild von dir. Und da sieht man auch, klar, und das habe ich auch in diesem Clip gesehen, dass du auch ein bisschen schminkst, also quasi ein bisschen
Schattierst,
genau, dankeschön. Genau das wollte ich sagen, das Wort hatte ich im Kopf gerade. Wirklich, ey, ich finde es ja wirklich so schade, dass ich keine Ahnung von irgendwas habe. Oder wenn Leute sagen, na, musst einen Blush nehmen. Ich so, weiß gar nicht, für was ist ein Blush gut. Ich weiß nur, dass ein Highlighter, wenn man sich den auf die Nase setzt. Oder ich würde auch erkennen, wenn jemand das Gesicht voll Highlighter hat, weil das dann so dementsprechend dann auch aussieht. Oder wie Contouring irgendwie so ein bisschen funktioniert. Aber ich wüsste nie die Produkte. Also ich habe keine Ahnung von irgendwas. Den Pinsel, den ich habe, um mich abzupudern, da sagst du auch so, nee, das ist ein Rouge-Pinsel, den ich glaube ich habe oder was?
Nö.
Soll ich einen anderen nehmen? Nee.
Powderbrush, aber die ist gut. Ich finde die viel zu groß. Also ja, wenn man sich halt wirklich das Gesicht wie du abpudert, nämlich so dumm, dann ist die super. Aber
Ich
mag das gerne auch pointierter.
Ja, wenn man das so ein bisschen machen kann. Also so, da merke ich manchmal, eigentlich würde ich mir das gerne antrainieren, um so ein bisschen was zu wissen. Weißt du? Ich wollte auch eine Zeit lang.
Ich gebe dir gerne einen Workshop manchmal.
Ja, genau, diese Brush benutzt du dafür.
Dann kommst du demnächst als ich. Dann gehst du in Full-Drag oder so in Half-Drag, gehst du dann in irgendwelche Queer Bars und setzt dich dahin.
Genau, dann setze ich dann da auch auf einmal bin so, das
hat... Und macht die Allwissen in Müllhalde.
Wieso? Genau.
Heute erzähle ich euch was. Wir stehen auf den Schultern von Gigant.
Das ist so, stell dir mal vor, das würde jetzt auf einmal so passieren. Ja, aber ich habe auch so im Zuge dessen so, dass ich so dachte, okay, was ist eigentlich das, Schwulste an mir oder weißt du, mit was für einem queeren Wissen kann ich eigentlich so um die Ecke kommen, wenn Leute sagen, nee, das ist so und so, so wie es eben die Madonna Gay ist, würde ich sie mal so nennen, die einfach so von so Icons super viel wissen. Also die sagen, hä, nee, oder auch so bei Lady Gaga, die dann sagen, nee, das hat sie damals so und so, da hat sie das und das gemacht. Also ich bin auch schon froh, dass ich bei Taylor Swift, die sehr einfach sagt, wie eine Ära bei ihr aussieht und wenn man einmal auf ein Konzert war, dass ich weiß, ah, okay, da kann ich das nachvollziehen. Ich habe auch ein bisschen Wissen, was so Dua Lipa dann irgendwie angeht, wenn ich irgendwie sage, nee, damals, du musst dir das anschauen. Und dann gab es diesen Kommentar, yeah girl, literally, so give us nothing, so hatte irgendwer geschrieben und das hat dann dafür gesorgt, dass irgendwie dieser Spruch auf einmal so viel Aufmerksamkeit hatte und Dua Lipa diesen krassen Progress gemacht hat und jetzt in ihrer Show diese
Choreo-Einlage,
ist nochmal viel krasser, was einfach so zeigt, wie sie an sich gearbeitet hat und was sie alles kann. Aber ich habe überhaupt, also in meinem Kopf habe ich nicht so ein großes Nischenwissen, auch nicht was so Trash-TV angeht, weil ich damit irgendwann aufgehört habe, das zu gucken. Also was ja auch so ein Gay-Guilty-Pleasure manchmal ist, bei dem einen oder anderen sozusagen, oh mein Gott, ich liebe Georgina bei Kampf der Reality-Stars damals, als es so und so war. Ja. Und ich da so merke, da bin ich manchmal raus, lese mir das trotzdem ein bisschen an, weil ich natürlich, ich liebe Gossip, ich möchte alles über alle wissen. Also so was dann ja auch so Tuschelthemen, dies, das, da bin ich auch ganz vorne mit dabei. Will ich. Und wenn ich dann so merke, irgendwie bei den Bachelors, was war da los, dann gucke ich mal kurz ein kleines Aufklärungs-TikTok und tu danach so, als hätte ich es von Anfang an verfolgt. Dabei habe ich mir nur ein bisschen längeres TikTok oder ein paar mehr Stories irgendwie angeguckt, um mir dieses Wissen anzueignen. Aber eine Zeit lang wollte ich Purse-Gay werden. Also jemand, der so Taschen hat. Ja, aber das hat dann nicht funktioniert, weil einer, den ich mag.
Moment, das hast du dir so überlegt oder so vorgenommen als Plan? Ich glaube, ich werde ein Purse-Gay.
Ja, also ich war so, warum habe ich keine Handtaschen? Also ich war so, eigentlich wäre das doch cool, wenn ich so Handtaschen hätte. So, dass ich ein Purse, also halt ein Handtaschen-Gay.
And what would be your brand of choice? Also du kannst mir sowas nicht hinschmeißen und das dann nicht
Nee, pass auf, weil das Ding ist einfach, weil das Ding ist, ich habe davon halt überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe das nur gesehen, weil einer, der mit einem britischen Radiomoderator zusammen ist und der ist auch Tänzer für FKA Twigs, Mish Henry oder Mash Henry heißt der, und der ist zusammen mit Nicholas Grimshaw, und ich mag Nick Grimshaw, der ja in Großbritannien super lange bei BBC Radio 1 gearbeitet hat und jetzt bei BBC Radio 6 Music ist, und ich höre den jeden Tag und freue mich immer, bin da natürlich reingefolgt und habe dann gesehen, dass sein Boyfriend, der hat eine, oh Mann ey, oh, jetzt bin ich aufgeregt, jetzt funktioniert mein Kopf wieder gerade.
Hat er eine Birkin?
Nein. Der hatte eine, oh Mann ey, ich habe mir das sogar extra einmal nochmal angeschaut, weil das ist so eine puffige.
Ja.
Oh mein Gott.
Sambon?
Sag mal kurz Brands, die vielleicht auch ein bisschen prolliger sind.
Michael Kors?
Nee, also schon teurer auch.
Bottega, wenn nicht?
Bottega, ah, Veneta.
Ist doch nicht prollig. Bottega
ist das nicht prollig?
No.
Ach so, okay.
Bottega ist.
Das siehst du, dass ich keine Ahnung habe. Ich dachte,
very
das
ist eine prollige Tasche. Very expensive.
Ja, eben.
Aber die machen eher so geflochtenes Leder.
Genau. Und das war dann aber auch schon was, wo ich dann so war. Ich gucke mir das dann an und denke so, 5.000 Euro? Nee. So, damit höre ich dann wieder auf. Oder auch, als ich oben bei dir war und dann gesehen habe, ach, ist das eine Chanel? Dupe. Ich sag's das einfach mal.
Yes.
Und da habe ich aber erkannt, dass es Chanel ist. Siehst du? So, weil ich einmal auf allen Seiten war und mir alles angeschaut habe und dann so dachte, dann gibt es noch genau nicht das, was Rihanna macht, Fenty, und die Taschen sind Fendi. Genau, siehst du auch, das hat ein bisschen gedauert,
sehr bis gut, ich damit drin war.
Ich einfach so nochmal kurz so, da habe ich mir eine Brücke gebraucht.
Proud.
Dankeschön. Und die haben zum Beispiel auch was Neues rausgebracht, und das habe ich nur gesehen, weil ich einfach so dachte, stell dir mal vor, ich wäre ein Purse-Gay, also ein Handtaschen-Gay, Handtaschenschwuler auf Deutsch, an Leute, die sich daran irgendwie jetzt irgendwie aufregen. Oder so. Stell dir vor, ich wäre Handtaschenschwuler, und dann würde ich auch immer so zu so Events eingeladen werden, und ich hätte immer eine andere Handtasche, oder dann würde ich auch eingeladen werden zu einem Handtaschen-Event. Weil das war bei Fendi,
ja,
waren eben Nick Grimshaw und Mish Henry, die waren da beide, und die hatten dann da schon die neuen Taschen davon. Und da bin ich online gegangen und habe mir die genau ausgesucht und war so, ach, die wäre doch was für mich. Aber das Ding ist, was soll ich mit einer Handtasche, Barbie? Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ich bin wirklich so Normcore, und dann ist auf einmal was, dann habe ich eine teure Handtasche, die mit dazu gehört. Ich habe keinen Fashion Sense, ich habe keine Ahnung von irgendwas.
Also aber der Disconnect wäre groß, aber das kannst du ja auch, gerade das kannst du ja auch so von Feinst machen. Dass man wirklich denkt, is he carrying his girlfriend's purse?
Ja, genau.
Oder meint die das er? Und sie meint, hat er.
Meint es er?
Ja.
Und das Ding wäre dann aber, eigentlich hätte ich nur zwei. Weißt du, weil ich habe das damals.
Dann bist du aber kein Purse-Gay.
Ah ja, eben, genau. Aber ich dachte, ich will damit anfangen. Aber dann habe ich bei TikTok bin ich dadurch, weil ich mich ja mit Handtaschen kurz auseinandersetzen wollte, bin ich bei den Purse-Gays gelandet.
Im Algorithmus.
Die wirklich, also ohne Witz, das ist wirklich nochmal so eine andere Welt für sich, aber wo es ja wirklich nur darum geht, die lieben und leben den Luxus. Und ich glaube, die hätten auch nichts dagegen. Die würden sagen, Dubai habe ich gar kein Problem mit.
Ja, klar.
So, also das ist wirklich so, da sind so viele moralische Werte, sind schon über Bord gegangen, weil es ja auch darum geht, die waren nie da, weil das ja einfach so teuer ist. Also du bewegst dich ja in einer Welt, die so teuer ist, habe ich dann auch gesehen, aber ich dachte trotzdem, wäre das was für mich. Aber das Ding ist, dadurch habe ich dann ja auch auf einmal so gesehen, oh Gott, sieh mal, wenn du das machst, dann wirst du mean gay, dann wirst du auch böse, dann wirst du judgy, dann wirst du wirklich, dann guckst du Leute an und denkst dir, ah, naja, was die da vor, das ist ja, ist ein Dupe oder sonst irgendwas. Und da meinte eine Freundin von mir aber auch so, hey, nee, hier, pass auf, ich kann dir auch einen Dupe mitbringen, richtig coole Prada, das. Und dann war ich so, aber dafür habe ich dann wieder zu wenig Ahnung, als dass ich wüsste. Und dann bin ich so, ich habe eine Handtasche habe ich ja zu Hause. Die habe ich mir damals geholt, als meine Freundin Laura Larsson geheiratet hat. Yeah. Da habe ich mir so eine APC-Handtasche habe ich mir geholt, die ich so Crossbody tragen kann, und die finde ich ganz süß und die finde ich ganz schön. Und das war damals, war das so ein bisschen so der Aufhänger für mich, dass ich dachte, vielleicht setze ich mich jetzt damit auseinander und habe da das größte Nischenwissen der Welt, um zu sagen, red du mal von deiner Kelly-Bag, aber die eigentlichen Schmuckstücke sind, hast du gesehen das? Oder auch auf einmal in so einer Designerwelt zu Hause sein. Da habe ich gemerkt, könnte ich bestimmt auch sein und werden, aber das ist Arbeit, mich da reinzufuchsen. Das ist was anderes, als einmal ganz kurz so zu schauen, welcher Reality-Star hat mit wem jetzt gerade irgendwie was gestartet, was sind das für Leute, die bei TikTok gerade nischig da sind, aber schon dafür sorgen, dass man den einen oder anderen Catchphrase hat. Ich glaube, das liegt mir ein bisschen näher. Aber ich möchte nach wie vor, bin ich auf einer Suche eigentlich auch nach einer homosexuellen Schublade für mich. Aber die Purse ist es nicht geworden.
Aber ich finde, Simon, also wenn ich das so höre, finde ich das total cute. Andererseits denke ich mir, also ich habe auch oben 10 Handtaschen so und davon,
cool. Selber, oh mein Gott, look at her.
Ist nur eine echt. Der Rest sind auch alles Dupes, gute Dupes, aber sind immer noch Dupes. Und ich sage es auch jedem, wenn jemand fragt, sage ich, the girl is a dupe. Also ich tue gar nicht so.
Ich hab eine echte.
Aber es kommt aus einer Leidenschaft heraus. Mhm. So. Und ich glaube, das würde ich für dich bevorzugen, wenn du die Schokolade findest, dass es für eine...
Das ist eine...
Ja, also ich meine,
gelernt.
Du bist ein Musiker zum Beispiel. Ne? Das ist ja da offensichtlich das, was dich auch sehr beschäftigt.
Das ist jetzt aber auch nicht sehr homosexuell von mir. Also so, ist so, da bin ich jetzt auch nicht
du
so...
Du musst der kleine Klischeespuchtel sein, ja, aber ich meine...
Vielleicht möchte ich.
Okay. Dann lassen wir dir jetzt Hupen machen, Baby.
Ja, aber
wir lassen dir so eine Lippen machen.
Das ist ja eigentlich ganz lustig. So, wenn auf einmal so alle so schon, oh mein Gott, naja, Simon, er hat seine Sexual Liberation jetzt gerade so. Er hat doch den Identitäts-Podcast Doppelmaushälfte mit Barbie zusammen und hat dadurch jetzt nochmal. So, genau so. So werden die Leute dann reden.
Guten Abend, mein Name ist Barbie Breakout. Ich habe den Identitäts-Podcast.
Also es geht nochmal darum, nee, ach, das ist doch auch sehr Identitätsfindung, wo es, naja, ist doch gut für sie. Für
und jetzt hat sie Titten.
Und jetzt so die größten Hupen der Stadt auf einmal so. Irgendwie da um die Ecke kommen.
I would love that.
Aber genau, ja, dann könnte ich mir von dir hier, dann würde ich dein Leben noch mal ein bisschen nachleben, weil so, und dahin wollte ich wieder zurück. Du liebst es, einen Eingriff zu machen, du liebst es, darüber auch ein bisschen zu sprechen. Und deine Brüste sind, weil das wollte ich dir fragen. Ja. Schau, weil das sind ja auch so Sachen, die
wo ich denke, einmal unter Messer ästhetisch. Alles andere sind minimalinvasive Geschichten gewesen, also irgendwelche Geräte oder Spritzen. Genau. Ich habe mich auch eine ganze Zeit lang selber gespritzt, was ich nicht empfehlen kann. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen,
oh,
weil
Gott,
man kann
was?
Im schlimmsten Fall blind werden. Aber ja, ich habe lange meine Lippen und meine Wangen selber gemacht.
Du bist so DIY, aber irgendwann ist auch mal Schluss.
Und das Kinn und die Schläfen und dann migrierte das, aber ne, der Filler rutscht dann ja auch so im Gesicht rum. Und dann fand ich das alles nicht mehr so geil. Dann habe ich ganz viel auflösen lassen. Mhm. Aber ja, also ne, wie gesagt, kann ich nicht empfehlen. Macht das nicht, weil ihr könnt blind werden. Ja. So, genau. Aber ich habe nur eine tatsächliche plastische Operation gehabt. Das waren die Hupen. Also ich hatte vorher eine sogenannte Gynäkomastie, nämlich im Brustbereich so eine kleine Ansammlung von Drüsengewebe und Fett. Dadurch waren die so ein bisschen tütig. Also überhaupt nicht doll, aber so, dass ich glaube, 20% der Männer haben das, so dass man das in einem engen T-Shirt gesehen hat. Und gerade im Profil, wenn man sich das so fühlt, hatte ich so ein kleines so ein Tütchen. Nicht doll, aber doll genug, dass es mich gestört hat. Und dann kam dazu, dass ich immer, wenn ich versucht habe, muskulös zu sein, ich versucht habe, meine Brustmuskeln zu trainieren und das ging nicht bei mir. Also ich kann wahnsinnig doll da trainieren und es passiert an der Titte einfach nicht viel. Nicht viel Muskel.
Ja.
Und das hat mich auch frustriert. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass es pektorale Implantate gibt. Also sowas wie Brustmuskelimplantate, die ähnlich wie bei dem weiblichen Implantat dann auch quasi, ne, das wird unter den Brustmuskel geschoben. Und dann hat man hier halt diese Kluft quasi dazwischen. Ne? Das fasst sich auch hart an. Die sind härter als normale Implantate. Und dann dachte ich, na Mensch, da muss ich mal jemanden finden, der das kann. Und mein Freund Christian konnte das natürlich. Und dann haben wir, Melli und ich haben das zusammen beschlossen, dann haben wir noch jemand anderen vorgeschickt, die musste sich das zuerst machen lassen. Naja, man braucht immer so einen Testballon, ne? Man muss immer gucken, wie wird das. Kann der Christian das wirklich?
Vor allen Dingen dann der Testballon, dann aber auch in dem Falle finde ich es
schön. Yes. Ja, das und es sah aber toll aus, dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das auch. Und dann habe ich nochmal die Melli vorgeschickt. Und ich habe dann als Dritte das machen lassen. Und dabei wurde, also ne, diese Gynäkomastie wird quasi entfernt, also das Drüsengewebe wird entfernt. Ja. Er hat dann auch noch ein bisschen abgesaugt, da hatte ich gar nicht drauf gewettet, aber hat er einfach gemacht, weil er auch nett
lieb,
wollte, dass das halt dann am besten aussieht. Und dann hat er dieses harte, flache Implantat unten reingesteckt. Und seitdem habe ich pektorale Implantate. Das, was du meinst, diese gepushte Dragbrust, ging vor der Fettabsaugung besser, also vor dem Implantat auch besser, weil da einfach, das war einfach nur weiches Gewebe, was man halt immer so nach oben drücken konnte. Und das können wir alle, ne? Also wenn du dann alles, was da ist an Fett und an Muskel von der Seite annimmst und einfach zur Mitte hinschiebst, legst du da
und
echt
dann die befestigen.
Also der Klassiker früher waren zwei BHs, zwei zu enge BHs und dann unter der Kuhle, quasi unter der Achsel, zwei Paar Socken reinstecken, was halt wirklich hart ist und die Masse auch da oben hält.
Drag is work.
Und pain, always pain. Und dann eben hier in dieser Kuhle, die sich bildet durch diese Erhöhung, dann legst du da mit dem Pinsel nochmal einen Schatten rein und wenn du richtig Lust hast, machst du hier noch wie so ein helles Martini-Glas auf die Brust mit einem helleren Ton. Das betont dann nochmal die Wölbung. Also ne, wenn du ein Highlight neben eine Kontur setzt, kommt die Kontur doller zur Geltung und es wirkt plastischer und schon hast du eine richtig dolle Titte. So, das geht jetzt seit der Fettabsaugung weniger gut und weniger, also es geht immer noch super, aber ich muss mehr schminken. So, weil das wahnsinnige Brustmuskelfett Drüsengewebe Konglomerat, was ich da vorher zu sitzen hatte, ist halt nicht mehr da. Mhm. So, jetzt muss ich halt mehr malen, aber das sieht auch doll aus. Also, ja. Freue mich immer noch.
Oh mein Gott, ey. Ja, weil, aber ich habe mich auch im Zuge dessen gefragt, wenn ich dieses Bild da oben von dir sehe, ne? Du machst, und die Male, die wir dann vielleicht auch irgendwie unterwegs waren oder keine Ahnung, wenn ich irgendwie so gesehen habe, dass du unterwegs bist oder so, du machst selten oder machst du überhaupt noch den Full, ja, wie sagt man dann, Full Glam Look? So wie Melly, wenn sie jetzt unterwegs ist und wieder auf einer Bühne steht, ist ja auch quasi wie so ein Revival davon. Ich glaube, dich habe ich das letzte Mal in Full Drag bei Sascha Velour.
Naja, also gesehen. Ich würde sagen, bei der Pride-Geschichte war es ja auch fast Full Drag. Also
doch, stimmt, ja. Doch,
keine langen, auch, großen Haare genau, aufgehabt. Genau, ja, ich habe den Schnauzer nicht rasiert, aber es war ein Full Face und es war ein voller Look.
Da stimmt, du hast absolut recht. Excusez-moi.
Also ich mache das schon noch, aber nicht mehr in dem Maß wie früher, wenn es kein Geld gibt.
Ja.
Weil es unangenehm ist. Ne? Es ist einfach wahnsinnig unangenehm. Diese Plastikhaare sind schwer, die sind wahnsinnig heiß, du schwitzt. Wenn ich mich einstellen muss, wenn ich eine fette Corsage tragen muss, ne, Körpertemperatur erhöht sich dadurch, dass du nicht richtig tief atmen kannst. Der Körper merkt einfach, oh Gott, ich muss jetzt Panik haben, irgendwas passiert hier. Wir können nicht richtig atmen, dadurch erhöht sich der Herzschlag, dadurch schwitzt du noch mehr. Du bist die ganze Zeit in so einem State of Emergency. Und das tue ich mir gerne an, wenn der Scheck stimmt oder wenn das Projekt stimmt, wo ich sage, da muss ich einfach Vollglam machen, ja. Dann mache ich das auf jeden Fall. Also für die nächste Fernsehsendung mache ich es super gerne. Aber jetzt so für zum Ausgehen, fuck no.
Ja, nee, sag mal, was dachte ich denn eigentlich? Also ja, nee, du hast total recht, weil ich dachte erst so, jetzt kommt, nee, das habe ich abgelegt, das mache ich nicht mehr, aber natürlich, ich meine, du sitzt da irgendwie 4 Stunden und schmeckst dich, setzt dir die größte Wig auf, um dann danach, was, mit Ivanka und Meta vor der Distille zu sitzen.
Nee, das, und ich meine, es kommen so viele andere Sachen dazu, ich passe in Full Drag mit Big Hair und zugeschnürter Corsage, passe ich nicht ins Taxi.
Mhm.
Also ne, ich muss die Haare quasi erst vor Ort kann ich die erst aufsetzen.
Ja.
Oder ich müsste mich hinten querlegen, weil ich bin ja von hier bis hier so eingeschnitten, dass ich mich nicht krümmen kann.
Ja.
Und die Haare machen halt nochmal 30 cm auf den Kopf oder 20 cm Zusatz. Ich passe nicht ins Taxi. Also ich müsste mich legen. Und das macht man halt auch nicht. Also ja, es ist auch logistisch einfach nicht so easy wie früher, als man halt noch sich einfach nur so einen kleinen flachen Dutten aufgesetzt hat und gesagt hat, ich bin da, ich geh jetzt aus. Freut ihr euch? Ich bin hier. Blasen. Ja, die Zeiten sind irgendwie vorbei.
Ja, schade. Oder? Ach, das macht ja auch total Sinn. Also ich dachte einfach nur so, oder da ist ja auch das Gute, dass Barbie mehr ist als die Drag-Persona,
ja,
die du da so bist. Ich dachte erst, das wäre so, darauf habe ich gar keine Lust mehr, sondern sonst irgendwas. Sondern ja, bitte Leute, bucht Barbie. ich möchte sie schreibt da noch eine Null mehr auf den Check dann einfach nochmal.
Sehr gerne.
So, dass da dann wirklich einmal das volle Kostüm da ist.
Ja. Du, wir müssen jetzt alle gucken, wie es weitergeht finanziell. Ne? Ich meine, hier einer meiner größten Arbeitgeber seit über 10 Jahren, Zalando, die machen hier die Studios dicht in Berlin, Content Creation. Also ne, ich muss jetzt auch gucken.
Ja, total.
Ich werde jetzt, erfinderisch werde ich jetzt.
Nein, aber im Idealfall wirst du nicht erfinderisch, sondern so viele Menschen hier hören diesen Podcast, dass wir hier auch Werbung dazwischen packen können. Das wäre natürlich am allerallerschönsten. Deshalb jetzt schon mal der Appell von uns an euch, empfehlt diesen Podcast weiter.
Yeah. Jetzt machen wir die Folge ist noch nicht vorbei, no worries.
Eben, genau, nein. Sondern das ist jetzt hier schon mal gesagt, dass er sagt, oh nein, was soll das denn jetzt hier gerade, bitteschön, so. Ja, ach, ich mag das irgendwie so, dass wir gerade auch ein bisschen immer mal wieder davon sprechen, wie wir gerade irgendwie unterwegs sind, wenn wir irgendwo sind, du da mal in der Distille landest oder so. Ich bin immer noch nach wie vor total, ja, was heißt, geflasht will ich gar nicht sagen, sondern irritiert will ich auch nicht sagen, sondern einfach auch ein bisschen, ich weiß das überhaupt gar nicht. Ja, ich will eigentlich mit dir, und das will ich schon ganz, ganz lange, will ich eigentlich mal über diesen exzessiven Drogenkonsum sprechen.
Oh yes!
So, weil ich das so, wir haben schon einmal darüber gesprochen, über queer Loneliness, so über die queere Einsamkeit, die es auch einfach gibt. Und als du davon gesprochen hast, wie das auch früher für dich war, unterwegs zu sein, in was für einem Selbstverständnis wir da auch immer wieder Drogen erwähnen, und das aber für mich irgendwie überhaupt gar nicht so ganz dieses Selbstverständnis hat, denn als ich damals nach Berlin gekommen bin, und unter Homos war das erste Mal, habe ich relativ schnell gemerkt, was ich nicht möchte. Und das ist so wirklich, da war viel für mich hängen geblieben. Also viele Leute, wo ich dachte, aber was ist dein Traum und so. Und Leute, die ihre Träume eigentlich gar nicht verfolgt haben, also wo es jetzt nicht darum geht, dass jeder, der seine Träume verfolgen kann, ja auf vielen Ebenen sein, ob es jetzt beruflich ist oder im Privaten, weil man sagt, ich träume davon, einmal um die Welt zu reisen, ich träume davon, irgendwie eine Kleingartenparzelle zu haben, ich träume davon, einfach meine Wohnung schön zu haben oder sonst irgendwas, so dass es super viele Träume eigentlich gar nicht gab, sondern sehr oft eigentlich nur den Moment und der Moment sich über Jahre hinweggezogen hat und ich mich irgendwann gefragt habe, haben diese Leute gerade überhaupt noch Träume oder ist der Traum einfach nur sich zu beweisen, dass man am Montagmorgen noch pünktlich um 10 auf der Arbeit sein kann, nachdem man irgendwie vorher das Wochenende damals noch, keine Ahnung, in der Bar 25 oder sonst irgendwo verbracht hat. Also ich habe sofort die Leute kennengelernt, wo ich schockiert war. Also ich war richtig so, bitte warst du? Nee, also ja, die haben so viel Drogen genommen, die waren so viel da und da, ich habe überhaupt nicht geschlafen und ich die ganze Zeit die immer angeguckt habe und so dachte, ja, das sehe ich. Also es war eigentlich eher so, oder irgendwer sagt, hey, nee, voll krass, also nee, ich war da unterwegs, also ich habe geballert an diesem Wochenende mit einem Typen, er ist Anwalt, der verdient wirklich so viel Geld, macht das und das und das, so als wäre es nochmal ein kurzes sich beweisen, so schlimm ist nicht. Und ich ja auch selber für mich merke, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, das Ding, was bei mir aber auch einfach daran liegt, ich check ja nie, also ich check es einfach nicht, wenn man immer Drogen genommen hat, ist immer so, ich gucke dann immer auf die Augen und bin immer so, ist eine große Pupille jetzt nochmal oder sollte die Pupille kleiner sein, ist eine kleine Pupille gerade nochmal oder sollte die größer sein und ich dann aber immer merke so, nö, solange ich hier weiter noch Spaß habe und mit allen rede und nicht das Gefühl habe, hier ist jemand, hier das ist ja gerade so ein Christiane F-Moment oder sonst irgendwas, so ist es ja alles nicht, aber ich merke trotzdem einen Unterschied dazu, wie heterosexuell Drogen konsumiert werden, wenn man in der Medienlandschaft unterwegs ist, was meistens
Koks
ist. Und ich einfach merke, wenn ich homosexuell unterwegs bin, was da casual auf Mittwochabend genommen wird, hat nichts mit Koks zu tun, sondern ist schon so weit oder auch wenn also sei es jetzt irgendwie Ketamin oder sonst irgendwas, also wo ich habe ja von allem keine Ahnung, weil ich da nicht drin bin. Also natürlich habe ich auch mal eine Zeit gehabt, wo ich mal was konsumiert habe. Das lässt sich aber alles an einer Hand abzählen und waren jetzt nicht die Erfahrungen, wo ich dachte, oh, das ist schön, aber auch einfach, weil ich selbst für mich schon so beschlossen habe, ey, ich sauf schon wie ein Loch. Und selbst da ist es ja so, dass Leute sagen, oh, merkt man dir gar nicht an. Und ich dann so denke, nee, damit sollte ich mich nicht schmücken. So, dass es so ist, das ist ja auch irgendwie was nicht so gut ist. Aber ich finde, ja, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt gar nichts, also ich will das nicht verurteilen, mache ich ja auch nicht, sonst wäre ich ja gar nicht an den Orten, weil ich habe immer die beste Zeit und alle sind caring und sind für mich da und so. Aber ich finde das manchmal so, ja, ich habe da keine, also ich denke gerade, ah, schön für mich, dass ich darüber nicht so urteile, aber ich habe trotzdem in meinem Kopf so ein, wie lange geht das gut?
Also ich habe sehr, sehr früh angefangen mit auch harten Drogen, ne? Ich hatte, glaube ich, die erste erstmal kiffen, war so 11, 12 wahrscheinlich und dann ging das relativ schnell weiter mit, ich glaube LSD war dann das nächste Härtere, was ich genommen habe, da war ich glaube ich 13, 14.
Krass.
Und dann Ecstasy auf jeden Fall mit 14 und Speed mit 14 und so. Und das ging dann sehr schnell, sehr rasant, sehr extrem weiter, bis ich dann mit 16 dann auch nicht versetzt worden wäre, weil ich einfach nicht mehr zur Schule gegangen bin groß. Wahnsinnig abgemagert war und so ständig Nasenbluten hatte, weil einfach der Körper schon da nicht mehr so richtig konnte. Und dann war das ja auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe jetzt aufs Internat. Ne? Das ist so, ich musste aus der Stadt weg, ich musste aus meinem Umfeld weg, ich musste da irgendwie auch von zu Hause weg. Und
aber du bist selbst zu dieser Entscheidung gekommen,
ja,
für dich.
Ja, ja. Also das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, ja. Was ja auch nochmal was anderes ist, eben genau dieses Teenager-Alter, erstmal so da schon so krass in Berührung zu kommen, ist ja auch nicht die Norm, ist ja was anderes als die Menschen, die nach Berlin kommen.
Es war aber so eine Geschichte, dass das, also ich hatte das mir überlegt, bevor ich es gemacht habe. Ne? Ich hatte immer wahnsinnig viel gelesen über die 70s. Das war ja so meine Fokuszeit damals. Das war die. Das
da hat sich Schlagwurzel ja angeliebt, einfach.
Absolut. Und Jim Morrison und die Doors und so. Und hatte da eben Janis Joplin, hat überall die ganz viel gelesen und hatte No One Here Gets Out Alive gelesen und bla 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 bla. Und mir war schon klar immer, dass ich irgendwann mit Drogen anfange. Also es war jetzt, die Frage war eher wann und mit was. Und habe das dann aber, also ne, ich habe dann quasi nicht entzogen, aber ich habe dann einfach aufgehört und bin dann aufs Internat und habe da dann auch erstmal gar nichts gemacht. 4 Jahre lang oder 3 Jahre lang. Das letzte Jahr habe ich schon noch so ein bisschen, aber nicht wild. Und wenn, dann nur an Wochenenden und so. Und habe dann aber, als ich in Berlin gelandet war, ging das dann auch weiter und war hauptsächlich dann schon auch eher immer Koks, aber ich habe auch alles andere mal so. Also Heroin zum Beispiel habe ich nur zweimal aus Versehen genommen, das war jetzt nie absichtlich. Das war halt dann mal irgendwo drin und es hat mir keiner gesagt und ich war so, oh, upsie, fühlt sich anders an, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. So, und ich will das auch alles mal gar nicht verharmlosen, ne? Das sind schon auf jeden Fall alles krasse, schlimme Sachen und krasse, schlimme Drogen und es sollte niemand nehmen, der sich das nicht vorher wirklich gut überlegt hat, der nicht in der Situation ist, wo man das auch wieder sein lassen kann. Also ja, ich will das überhaupt nicht so normalisieren hier, aber das war über 20 Jahre, würde ich sagen, war das fester Teil meines Lebens. Sure. Und auch, also ich war jetzt nie in der Abhängigkeit in der körperlichen, aber also mit dem Koksen aufhören war hart dann, weil ich halt, also ne, mir war das klar,
hä, 20 Jahre, hä, nee, wann ist regelmäßig? Nee, wann ist das? Ich war nie, das war keine Abhängigkeit.
Also, nee, ich habe gesagt, es war keine körperliche Abhängigkeit.
Okay, also dieses auf einmal so schon morgens aufwachen und denken,
Junkie, jetzt muss ich der das schon, jetzt gebraucht hat, sondern es war immer eher, also ich würde sagen, das, wonach ich addicted war, war der Zustand. Und der war nicht unbedingt gebunden an eine Droge, sondern der Zustand, mich selber nicht zu spüren, meine Emotionen nicht wahrnehmen zu müssen, trotzdem das Gefühl von irgendeiner Art von Verbundenheit zu haben mit den Leuten um mich herum, weil wir natürlich, also ne, auf Koks bist du ja so laberig irgendwie, wir haben dann halt die ganze Nacht irgendwie diskutiert und geredet und geredet und ich konnte da fachsimpeln und ne, so das Gefühl, die Illusion zu haben von einer Art von Verbundenheit und von einem Nicht-Alleine-Sein, da sind wir wieder bei der Gay Loneliness, das war das, wonach ich addicted war, nicht die Droge selbst. Und damit aufzuhören, also irgendwann auch zu merken, okay, also das ist A, eine Krücke und B, tue ich mir emotional für den Rest der Woche überhaupt nichts Gutes so, weil ich spüre mich dann gar nicht mehr. Ne? Das ist ja bei Koksen nicht nur in dem Moment, sondern du hast ja auch die nächsten Tage dann einfach, ne, die Synapsen sind so durchgeballert, das ganze Gehirn ist gefried, du spürst dich nicht mehr und ich als altes Depressionskind, ich hatte immer Depressionen, solange ich denken kann, und ich wusste, dass dieser massive Drogenabusus, den ich da betrieben habe, dass das natürlich die Depression auch befeuert und trotzdem habe ich die zwei irgendwie nicht so richtig zusammengebracht. Also ich wusste, Wahrheit A ist wahr und Wahrheit B ist wahr, aber dass A und B zusammen ergibt, dass ich damit sofort aufhören muss, war mir nicht klar. Und dann irgendwann auch natürlich durch Therapie bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich es halt einfach machen, so, ne, wenn ich aus meiner Depression irgendwie raus will und wenn ich aus diesem ewig gleichen Kreislauf raus will, wenn ich mich auch mal wieder spüren will, wenn ich auch mal wieder träumen will, wenn ich auch mal wieder das Gefühl haben will, ich habe irgendeine Emotion und nicht nur, ich muss sofort irgendwas trinken oder rauchen oder ziehen, sobald ich irgendwas spüre, dann muss ich das jetzt machen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und das war super anstrengend. Also ne, musste den Freundeskreis quasi wechseln, mehr oder weniger, weil die Leute, mit denen ich zusammen war, das war halt auch ein Automatismus. Ne? Nach dem dritten Drink, natürlich haben wir den Typen angerufen, der vorbeikommt und das Zeug bringt. Und solange ich mit denen zusammen war, war das nach dem dritten Drink natürlich immer der Impuls. Und die haben das halt dann auch gemacht. Und dann sagst du natürlich nach dem dritten Drink, sagst du dann auch, ah ja, mein Gott, dann einmal was sonst, dann kannst du ja nochmal so. Und das war super anstrengend und bin super froh, dass das geklappt hat und dass das jetzt nicht mehr Teil meines Lebens ist. Und es geht mir sehr gut damit. So, ne? Ich bin auch nicht clean, also ich bin jetzt auch nicht straight edge oder so. Also ne, alle paar Juli-Jahre passiert mal irgendwas und dann mache ich mir bald da auch nicht den riesengroßen Kopf und sage, oh mein Gott, du bist rückfällig geworden. So ist es ja nicht. Ich bin ja nicht bei AA oder so oder NA. Genau, aber es hat in meinem Leben keinen Platz mehr. So. Und ja. Das ist auch toll so, aber ich beobachte das schon. Natürlich ist es in unserer Community ein großes Thema. Drogen sind ein großes Thema. Nicht nur wegen der Loneliness, sondern ich glaube, für ganz viele Leute ist es auch ein Katalysator, um mit anderen in Kontakt zu kommen.
Voll, und das ist genau das. So, und da kann ich ja für mich nur die Brücke des Alkohol ist auch eine Droge.
Absolut.
Einmal ganz kurz irgendwie schließen, so mit dem, so wenn ich an queere Orte gegangen bin und so war, scheiße, okay, ich weiß gerade nicht, oh Gott, vielleicht hätte es ja ausgecheckt oder sonst irgendwas. Natürlich habe ich, und das war ja auch dieses, es ist nicht rühmlich, aber das ist ja genau der Punkt, an dem ich gerade so festmache, dass es mir so, ah, okay, nee, ich bin doch, irgendwas hat sich verändert bei mir, ist dieses so, sich nicht hardcore im Vorfeld gefühlt schon besaufen, um dann da zu sein, um irgendwie zu schauen, ah, wen schleppe ich jetzt ab, weil ich mich bloß nicht fühlen möchte, aber ich möchte in den Arm genommen werden oder ich möchte jetzt hier rumknutschen, ich möchte eine Geschichte haben, oder sonst irgendwas. Und natürlich kann man dann da für sich ranken, was jetzt irgendwie der bessere Weg ist oder nicht. Aber es ist nur trotzdem eben genau dieses, was mir so auffällt. Und da können Leute dann vielleicht auch sagen, ah, das ist nur in der Großstadt so. Oder natürlich Berlin, das Moloch.
Ja, klar.
So, wie viele Leute ich kennengelernt habe, die hier irgendwie, es gab so diese 2,5-Jahres-Regel eine Zeit lang, wo du gemerkt hast, so, die sind in die Stadt gekommen. Und deshalb gibt es ja auch die Vor-Berlin, Nach-Berlin-Memes oder sonst irgendwas. Da ist ja auch super oft viel dran, wie schnell man sich natürlich auch verlieren kann. Und ich aber trotzdem bei den Menschen, die ich dann da irgendwie so sehe, wahrnehme oder die ich dann, wo ich dann auch schon weiß, ach Gott, die gibt es gefühlt auch schon ewig in dieser Szene, die hier alle irgendwie rumschwirren. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, mein Gott, da richtet sich jemand gerade zugrunde, sondern ich finde mich gerade oder ich glaube, ich finde die Menschen viel mehr in deiner Geschichte gerade wieder. Also in dem, es geht weiter, man geht nicht nach Hause, man ist da, man ist untereinander, es ist viel einfacher, man bondet, man redet, man spricht, weil das jetzt nicht nur die Leute sind, also ja, ich finde es einfach so krass, wenn das so casual in irgendwelchen Bars oder so ist, das finde ich aber immer, also so, das ist genauso, wenn ich mit Hetero-Leuten unterwegs bin und ich denke mir so, das hier ist wirklich die, also wenn du auf, also du riechst das Klo noch an der Bar vorne und da geht ihr jetzt hin, um was? Also, ich finde das ja immer traurig. Also, ich sage immer, ich finde es so traurig.
Ja.
Und das Ding ist ja aber ein so, ich frage mich dann immer, wer bin ich, um darüber so zu urteilen? Weil es ist ja eben nicht so wie Christiane F., da hängt jemand an der Nadel und ist ein totaler Junkie. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so ein Lifestyle, bei dem ich mich immer frage, wie lange? Aber die Frage muss ich mir ja nicht stellen, das müssen sich ja die Leute selbst stellen, weil ich, also, keine Ahnung.
Also, ich habe natürlich viele Leute auch genau diesen Weg gehen sehen, den du beschreibst. Ne? Die kommen nach Berlin, kommen unter die Räder und werden dann auf der anderen Seite wieder ausgespuckt, wenn sie Glück haben.
Wenn sie Glück
haben. Ganz viele sind auch gestorben, die ich kenne und kannte. Ist auch eine Realität, ne? Wie viel G-Überdosen es schon gab hier.
Ich verstehe nach wie vor, weißt du, was G ist?
GHB. Also, ne?
Ich habe keine
Ahnung. Gamma-Hydro-Something.
Ja.
Ist eine, also ein chemischer, eine Flüssigkeit, die man eben einnimmt in so einer Pipette. Und die macht einen, wenn man es richtig dosiert, macht die einen enthemmt und ein bisschen horny und gibt einem Energie und man kann irgendwie doll tanzen und rumspringen und doofes Zeug machen oder eben doll bumsen. Wenn man aber ein bisschen zu viel nimmt, pennst du sofort ein und das kann halt im Zweifelsfall bis zu einer Atemlähmung führen und dann bist du halt weg.
Ja.
Und kann auch doll abhängig machen, also man, ne, da gibt es noch nicht so groß die Cases zu oder gab es früher nicht. Die Leute haben gedacht, ach, GHB ist irgendwie harmlos, also klar, kann auch als Vergewaltigungsdroge, ne, das ist die berühmten K.O.-Tropfen sind auch GHB, kann man das benutzen, klar, aber Abhängigkeit, also so schlimm ist es jetzt, glaube ich, nicht. also ich habe Leute gesehen, die schlimme Abhängigkeit haben, die alle paar Stunden oder ich glaube einmal die Stunde so eine Pipette nehmen müssen, auch nachts. Ja. Und ne, Freundin von mir war körperlich von dem Zeug so abhängig, die musste zweimal entziehen in der Klinik. Beim zweiten Entzug ist die ins Koma gefallen, weil der Körper nicht ohne klargekommen ist, ne? Dass der Körper musste ins Koma.
Ich finde das so krass, weil das so selbst an irgendwelchen Türen oder an Orten, wo ich da so war, wo schon gesagt worden ist, kein G. Also wo ganz klar war, so, niemand möchte damit irgendwas zu tun haben.
Naja,
oder immer
also,
so, ja.
Ist halt, also für die Clubs ist es halt natürlich. Also die haben ja auch ein Interesse daran, dass die einfach irgendwie nicht auffallen als Club. Ne? Und wenn du ständig einen Krankenwagen rufen musst, weil die Leute entweder nicht mehr wach zu kriegen sind oder Schlimmeres passiert ist, ist das für einen Club natürlich auch einfach schräg. Ich habe jetzt selber auch oft das Gefühl, also wenn ich in Drag unterwegs war und da waren dann so viele Leute um mich rum, die auf G waren, die werden halt auch so enthemmt, dass sie dann, ne? Also mir öfter passiert, dass Leute mir die Perücke runtergerissen haben im G waren. Ne, die dann so, lustig, guck mal hier, uff. Und dann stehst du da und bist dewigged worden in der Öffentlichkeit. Und es gibt nichts Schlimmeres für eine Drag Queen, also honestly, als wenn jemand die Haare runterreißt. Und nee, geht gar nicht. Und also auch gerade, ne, wenn dann die Überdosierung, das ist ja nicht immer, dass die nur einpennen, sondern manchmal wird es dann auch so gezuckt und um sich geschlagen und so und rumgeschrien. Das ist auch einfach super disturbing für den Rest der Party. Also es braucht ja wirklich kein Mensch.
Ja.
But yes.
Ja. Naja, also ich weiß gar nicht, was so, ja, aber ich finde, das ist ein Thema, was irgendwie auch so, und auch da gilt wieder, das ist jetzt nicht nur bei den Homos so, das ist auch bei den Heterosexuellen so.
Nee,
also so,
aber
das ist so, finde, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so ein.
Die Tatsache, dass das in unserer Community eine große Rolle spielt, will ich gar nicht verneinen. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass das eine Sache ist, über die man eben mal diskutieren kann, ohne den moralischen Zeigefinger und sich fragen muss, warum das bei uns eben auch wichtiger zu sein scheint, dass man gewisse Dinge, dass man sich vielleicht nicht spürt oder dass man die Loneliness irgendwie überbrückt oder das Gefühl von Connection, das irgendwie künstlich herzustellen. Ne, das sagt ja auch was aus über uns als Community und über die Narben oder die Wunden, die wir vielleicht alle so mit uns rumtragen. Und ohne das jetzt wieder groß problematisieren zu wollen und zu sagen, irgendwie, finde ich, kann man das mal, also ne, ohne Moralin, saure Wertungen nüchtern betrachten und sich dem so nähern.
Ja.
Als immer nur zu sagen, naja, die schwuchteln, die müssen jetzt wieder hart die Mäuse, ist ja klar.
Stattdessen sagen wir mal, mein Gott, der Schmerz, warum muss er, frag mal nach dem Warum, was ist der Schmerz, den er sie da jetzt gerade irgendwie da spürt, was da jetzt gerade los ist, frag mal nach, na, morgen, ich werde mich mal reinmelden, werde mal sagen, wer hat dir so wehgetan, nee, aber das sind ja genau diese Geschichten, die, ja, also ich bin da bei dir. Du wolltest trotzdem einmal angesprochen haben, ohne dass ich da selbst irgendwie gerade irgendwas habe. Oder genauso wie ich auch selbst merke, ich werte da gar nicht so. Ich werte mehr bei den Heteros. Hä, das ist doch cool dann jetzt hier, mit was für lockerflockigen Themen wir hier um die Ecke kommen. So, wir haben über Essstörungen gesprochen, genau. Wir haben über die Drogen nochmal, hä? Aber Simon hat ja auch noch über den Purse-Gay, hatte er auch noch gesprochen, genau. Es war eigentlich...
Ja, du hast es versucht, nochmal rumzureißen mit deiner Purse-Gay-Geschichte. Da irgendwie was Hoffnungs...
Naja, kleines
Impressum. Was Leichtes reinzubringen, aber ja, dann ging es dann doch wieder um Drogen.
Ja. Hast du noch was Lustiges, was du erzählen kannst? Oder lassen wir jetzt die Leute, die sagen, naja.
Identitäts-Podcast.
Genau, es ist einfach alles einmal kurz so.
Nee, alles sag, einmal
schön. Er ist auf der Suche jetzt gerade nach The Safe so ein bisschen. Er hat sich Unterstützung von Barbie Breakout genommen. Sie hat viel plastische Chirurgie. Sie hat 20 Jahre Drogen genommen, war nicht in der Abhängigkeit damit. Überhaupt nicht.
So, was auch,
also HIV-positiv ist sie auch. So, Brüste gemacht auf alle Fälle. So, das ist schon meine Güte, ey.
Hat sich selber Pfiller gespritzt.
Ja, eben. Auch das aber noch. Macht das nicht, Leute. Nee, wer kommt auf die Idee? So, aber es ist.
Ich war halt nicht zufrieden mit dem, wie es die anderen gemacht
haben. Ja, ja.
Also, es ging überhaupt nicht um das Finanzielle. Mir ging es wirklich nur. Ich bin zu Leuten gegangen, die auch günstig waren, muss man auch dazu sagen. Ne? Ich habe es mir da abgeholt, wo es günstig war. Oder umsonst. Und bin dann halt nach Hause gekommen, habe mich angeschaut und gedacht, nee. Also ich wollte Lippen haben wie Jeffree Star, die Nazi-Sau.
Ja,
das war mir damals noch nicht so klar.
Ja.
Ich wollte halt Lippen haben wie der und anstelle dessen habe ich halt irgendwie, sehe ich aus wie Jamila Rowe und das wollte ich nicht. Und dann habe ich halt selber nochmal Hand angelegt und habe korrigiert.
Ja. Das ist gut. Naja, wie eine Dschungelkönigin ja eigentlich, ne? Du hast jetzt mal eine Dschungelkönigin, das ist doch einfach gut.
Gehabt.
Ja, gehabt. Jetzt, heute nicht mehr. Auch da muss ich mir immer viel lernen und Wissen aneignen, was es nicht alles für Plumping-Effekte und sowas alles gibt, dass man gar nicht so viel machen muss. Also so, das ist so, wenn Leute sagen, hast du die Lippen gemacht? Dann so, nein, ich habe da ein Zeugs drauf, was so weh tut, was aber dafür sorgt, dass meine Lippen einfach gerade so boosten gerade.
Also man kann diese Lip-Plumper-Geschichten machen, aber das ist ja, also ne, muss man auch nicht so. Das hat ja auch immer so ein bisschen einen entzündeten Effekt. Was man aber machen kann, wenn man das einfach mal machen will, ich teile das hier gerne mit euch, ist sich ein kleines Lippenpeeling machen, also ne, mit irgendwas, was kann auch Zucker sein oder so, ne, einfach was so ein bisschen, was man so rubbeln kann oder mit der Zahnbürste. Ja. Einfach, dass die Lippen ein bisschen angeregt sind. Dann da eine Hyaluronsäure drauf tupfen, die günstige von The Ordinary taugt voll. Und dann Petroleum Jelly drüber machen, also irgendein sowas, eine Vaseline oder so. Und dann schließt das die Feuchtigkeit, das Plumping, was die Hyaluronsäure macht, quasi ein auf den Lippen und die sind voller als vorher. So. Und da hat nichts wehgetan und brennt nichts. Und das ist auch günstig. Dann hast du zu Hause im
Easy. Für mehr Beauty-Tipps folgt uns gerne auf allen Social-Media-Kanälen. Findet ihr alles in den Shownotes verlinkt. Und wie immer gilt, das Wichtigste ist, dass ihr die Doppelmaus-Hälfte gerne auch supporten könnt, indem ihr sie weiterempfehlt. Podcast und hier auf Folgen klickt, auf bewertet, denn Sichtbarkeit ist das A und O. Und wenn uns viele Menschen hören, dann können wir hier eine Werbung schalten.
Yes.
Wie schön wäre das denn?
Stell dir mal vor.
Oh mein Gott, sensationell. Alles für die Brust. Also, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt, okay? Bis dann.
Tschüss.